Willkommen, der Podcast für Körper, Seele, Herz und Sex mit Ann-Marlene Henning und Caro Burchardt. Hallo und herzlich willkommen allerseits. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause. Willkommen zu einer neuen Episode von Ach komm, von
ja.
Antworten.
Hallo, Ann-Marlene. Caro. Also Hallo. Weißt du, was mir gerade aufgefallen
ja.
ist?
Ja.
Wenn ich schlecht gelaunt bin, ich bin schlecht gelaunt heute.
Oh, nein.
Und dann spreche ich mit dir so Vorgespräch und so, das ist ganz nett, da bin ich immer noch schlecht gelaunt, genervt. Und dann geht dein Gesicht in, ich sage meinen Begrüßungsspruch. Und dann ist dein Gesicht so anders, dass ich immer sitze und grinse und merkwürdig besser gelaunt werde. Ich müsste mir den Spruch eigentlich, naja, das wäre ja dann ohne Bild, wenn ich den als WhatsApp hätte.
Ja, ja, ja. Ich kann dir das gerne mal per WhatsApp schicken. Ich spreche es mal ein. Per Video. Dingsbums. Mir fällt der Begriff gerade nicht ein, wenn dir das so gut tut. Und ich hoffe allen anderen auch. Das wäre natürlich besonders schön. Du siehst mich ja, aber die anderen hören mich. Vielleicht hört man es ja auch. Man soll ja auch manchen Stimmen anhören, wenn sie, dass sie lächeln.
In dem Moment. Jeden Fall.
Ja,
ja.
Würde ich auch sagen.
Ja, in jedem Fall. Mhm.
Ja.
Weißt du, was mir gerade einfällt? Das ist wirklich sehr weit von woanders
hergeholt.
Ja, weißt du noch, viele Leute haben von diesem Pheromontest gehört, ne? Der klappen muss. Jetzt meine ich ja gar nicht uns beide, aber gut, da sind auch Sympathien mit drin im Pheromontest. Quasi, ich kann sie riechen, ich kann ihn riechen oder nicht.
Wie wird der denn
weißt
gemacht?
Weißt du? Ja. Naja, das ist ein Nasentest eigentlich.
Okay.
Aber ich komme gleich zum Punkt. Das ist ein Nasentest, den unser Hirne machen, um festzustellen, dass unsere Immunsysteme weit genug auseinander sind.
Ah,
weil das heißt, dann gäbe es gesünderen Nachwuchs.
Ah, alles klar.
Und jetzt gibt es ja noch eine interessante Sache, dass die festgestellt haben, dass die Pille, wenn die Frau die Pille nimmt, es verändert, wie sie diesen Pheromontest macht, wie der bei ihr abläuft, dass sie quasi Männer anders riecht. Wenn ich spreche jetzt von Frauen und Männern, weil ich jetzt vom biologischen Nachwuchs spreche.
Ja.
Also, dass sie Männer vielleicht riechen kann, die sie nicht riechen kann, eigentlich.
Ah, okay.
Oder
okay.
riechen sollte. Das heißt, die Immunsysteme sind zu nah vielleicht beieinander.
Mhm.
Und dann gibt es vielleicht Kinder mit Allergien und so. Da sucht man auch nach Lösungen für diese ganz vielen Allergien und Autoimmunsachen, die jetzt beim Nachwuchs oft da ist.
Mhm.
Da ist die Pille reingeworfen worden, also eine mögliche Erklärung, weil der Pheromontest, der sogenannte, über den ich jetzt spreche, falsch abläuft.
Ah, okay.
Und weißt du, was ich einmal hatte? Ich komme dann gleich zu dem entscheidenden Punkt.
Ich bin gespannt.
Ich hatte das tatsächlich eine Frau in der Praxis, zweimal, die hat die Pille genommen, während sie ihren Mann kennengelernt hat. Die haben auch Kinder und da ist auch nichts Besonderes irgendwie im Argen oder so. Sie hat die Pille abgesetzt und konnte, also beide einzelnen und voneinander getrennten Frauen haben gesagt, ich kann meinen Mann seitdem nicht mehr riechen.
Ach, das ist ja spannend.
Ja, das ist echt ein Problem. Da sitzt du mit einer Klientin, die den Geruch ihres Mannes absolut nicht ertragen kann.
Oh, das ist
und
aber
alle
nicht so easy peasy,
genau. ne? Nee. Und alle Versuche mit Deos, Zähne putzen, weil man denkt erst, Moment, nein, es geht nicht um schlechte Körperhygiene.
Ja.
Und du kannst ihn nicht übertönen. Das war echt ein Problem. Ich wusste, wir haben auch keine wirkliche Endlösung gefunden. Sie konnte ihn auf den Tod nicht riechen. Also beide.
Aber weißt du, woran mich das erinnert, bevor wir dann gleich zur ersten Frage kommen? Das ging mir teilweise so ein bisschen während der Schwangerschaft so.
Ja,
das ist
das
ja
ist
mit
ja
der,
auch
das
anders.
Passt ja, ne? Das ist ja, mit der Pille ähnlich im Prinzip. Dass ich irgendwie manche Dinge plötzlich überhaupt nicht mehr schmecken auch mochte, die ich total gerne mag.
Vorher.
Zum Beispiel, wenn ich so ein Kaffee-Junkie mochte, dann plötzlich keinen Kaffee mehr und so. Und auch der Geruchssinn, ja, das erinnert mich jetzt gerade sehr daran, hat sich extrem verändert. Also, ja, spannend.
So, nein, aber weißt du, was ich dir denn sagen wollte? Das war nicht mein Cue, sondern meine Inspiration gerade. Tatsächlich aber gibt es auch Studien, die zeigen, dass man diesen Pheromontest auch am Telefon, und dann wäre es ja nicht die Nase.
Ja, das stimmt.
Ich komme drauf, weil du sagtest, du sprichst mir so eine WhatsApp oder so. Also, oder man bei einigen Leuten in der Stimme hören können, wie sie lächeln.
Ja, ja.
Und ich las gerade damals, das ist lange her, jetzt 15 Jahre oder so, 13, Da las ich, dass der Pheromontest, ob man zueinander passt mit den Immunsystemen, tatsächlich am Telefon, da gibt's Studien, die zeigen, sehr zuverlässig kann man auch am Telefon echt spüren, dann geht's ja um was ganz anderes. Das ist denn doch nicht riechen, sondern unbewusst Schwingung in der Stimme. Ja, I don't know. Und ich lernte gerade Lou kennen, mein jetzigen Mann, und zwar am Telefon.
Ja.
Und ich hörte nur seine Stimme und es hat sofort eine Einwirkung auf meinen ganzen Körper gehabt.
Ah, und dann
oder hatte ich der Eindruck noch nicht gesehen.
Ich wollte gerade sagen, und dann spannend ist ja dann an der Stelle, hat sich dieser Eindruck vom Telefon dann beim ersten Treffen
auch absolut
bestätigt.
Aber hochgradig. Es war so, als ich mich noch nie so zu Hause gefühlt habe in ein paar Arme. Ein Armen von jemandem.
Ja.
Und wir haben uns, das ist jetzt sehr persönlich, aber er kam ja aus Kopenhagen und ich war in Hamburg und er sprang aus einem Taxi unten raus. Er hatte lange, wallernde, schwarze Haare, er ist Native American und der sah aus wie ein Gott. Der war so perfekt, er war so toll. Dann kam er hoch und irgendwie nach 4 Minuten oder so hat er ganz vorsichtig, also wirklich gefragt, darf ich dich umarmen? Und die Umarmung war das, was ich jetzt meine. Ich habe mich so wohl gefühlt mit der Berührung, mit dem Geruch. Und zwar 45 Minuten lang haben wir nur gesessen, zurückgelehnt, gelegen und uns nur gehalten. Das war sehr, sehr speziell und sehr. Es war so, wie ich mich die ganze Zeit mit ihm fühle, seit dem ersten Wort am Telefon. Das zum Thema Pheromontest und Nase. Ja. Sorry, das musste jetzt rein.
Wobei es ja kein Geruchstelefon gibt, aber ja.
Nein, Schwingen nein.
Oder so, das finde ich total interessant. Aber ich habe da zu wenig wissenschaftlichen Background, dass ich das jetzt noch irgendwie besser hier auseinandernehmen
könnte. Wüsste ich auch nicht,
warum. Aber du hast es ja schon ganz gut erklärt. Oh, jetzt mag ich gar nicht mit unserer ersten Frage. Das war jetzt so romantisch gerade. Und jetzt ist ausgerechnet die erste Frage, aber ich bleibe jetzt dabei, die wir ausgewählt haben für heute, ist von einem Hörer über Instagram reingekommen.
Ja.
Und der wollte von uns wissen, ob wir uns eigentlich schon mal zum Thema Beziehungspause ausgelassen haben. Aus welchen Gründen auch immer, das hat er offen gelassen, aber ihn würden mehrere Infos zum Sinn oder Unsinn der Beziehungspause interessieren.
Das finde ich super spannend, weil ich glaube, dass viele, die zuhören, auch mal den Gedanken hatten.
Das vermute ich auch.
Ich hatte den auch.
Ja.
Und jetzt ist meine Antwort, da muss erst sowas rein wie, die Gründe sind dann sehr wichtig. Warum möchte ich es? Wenn es nur so ein Ding ist bei einer Person, naja, mal gucken, wie ich mich dann fühle, weil irgendwie ist das auch nicht mehr so rund hier bei uns oder ich will ein bisschen frei haben, dann gucke ich mal, die Person könnte sich dann ganz leicht verlieben in Single sein und sich trennen.
Mhm.
Ne? Also das ist so eine Sache, wenn es der wahre Grund ist, ich will eigentlich gar nicht mehr. Aber guck mal, das festzustellen, wir haben ja einen Podcast schon dazu gemacht über dieses Trennen.
Ja, das stimmt. Wann mit dem Trennungscoach Thorsten Geiling. Ja.
Ja, danke dir. Da bist du immer du bist so zuverlässig mit diesen Sachen.
Manchmal
funktioniert es. Sehr gut. Genau, weil als ich es hatte, das war, also mein Grund zu sagen, ich brauche Pause, das war in meiner Ehe, ehrlich gesagt, damals. Und es war nicht, weil ich gehen wollte. Es war einfach alles too much. Und jetzt kann ich auch andere Beziehungen von mir nehmen. Wenn man so Probleme hat, ich sage ja immer, eine längere Beziehung ist Bootcamp für Selbstentwicklung.
Das stimmt.
Und das heißt,
wo kam Selbstentwicklung gerade her?
Das stimmt.
Das Selbstentwicklung. Kam aus meinem tiefsten Inneren, du
wärst richtig. Ja. Du wärst schlauer, wenn du drin bleibst und daran arbeitest.
Mhm. Okay.
Und da kann es tatsächlich, wenn beide meinen, wir also das sinnvolle dranbleiben, das behabige dranbleiben an etwas, ist ja
wichtig.
Die
4 Punkte der Balance.
Mhm. Ja, die 4 Aspekte der Balance, die wir immer noch nicht gemacht haben, fällt uns ja immer auf. Das machen wir bald. Aber ein Aspekt der Balance von David Schnarch ist ja die Fähigkeit, also es sind 4 Fähigkeiten. Eins ist, dran zu bleiben an Problemen, wenn es noch sinnvoll erscheint. Mhm. Also beharrliches Dranbleiben.
Ja.
Und wenn man weiß, wir arbeiten gerade in unserer Beziehung und wir merken, das führt auch wohin, es ist aber ich sage jetzt, fucking anstrengend.
Ja.
Da kann es sehr gut sein zu sagen, lass uns mal einfach, also wenn man nicht zusammen wohnt oder ist es ja einfacher, jetzt 2 Wochen oder einen Monat Pause zu machen.
Ja.
Aber ihr merkt schon, oh, dann vereinbaren wir eine Pause. Was darf ich dann in der Pause?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist entscheidend. Ne? Man muss schon ziemlich genau sich darüber klar werden, vielleicht auch als Paar dann zusammen, warum wollen wir diese Pause und wie sieht die genau aus? Was ist darin und erwünscht und was ist unerwünscht vielleicht?
Richtig,
auch?
Weil wenn es ein Durchatmen ist, kann es sehr, sehr, sehr förderlich sein. Dann komme ich etwas entspannter wieder rein und wir machen weiter. Mhm. Und das ist das, was ich dazu sage. Ich finde das im Prinzip tatsächlich eine gute Sache.
Ja.
Wobei ich bei unreiferen, undifferenzierten Leuten ist oft einfach so ein flapsiges, ich habe keinen Bock mehr, ich will mal wieder ein bisschen mal gucken oder so.
Ja. Und vielleicht auch schon so eine Vorstufe zur Trennung. Da traut man sich noch nicht so richtig und
das
hat noch nicht den Mumm. Ich meine, das ist ja auch immer, das wurde ja in der Episode mit dem Trennungscoach Thorsten so deutlich, das ist ja immer ein Rieseneinschnitt. Dann traut man sich und dann ist das erstmal so ein fauler Kompromiss, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und dann testet man mal an, wie fühlt sich das an und dann vielleicht gucke ich in der Zeit auch schon mal, vielleicht bietet sich ja was Neues an und dann fällt es mir auch einfacher zu gehen. Sage ich jetzt mal so ein bisschen provokant. Ja. Das ist eher.
Es kann auch sein, dass das hatte ich auch mal in der Praxis bei einem Paar. Die haben es auch versucht, sich dann örtlich zu trennen. Die dachten, die wollen sich nicht ganz trennen und das war so eine Art, wir trennen uns örtlich. Aber währenddessen wurde es eine Trennung. Also da hieß es quasi von beiden, das ist jetzt too much. Wir machen mal Pause und regeln das mit dem Umziehen, dass wir getrennte Wohnung haben. Und dann war es aber Trennung.
Okay.
Also es war, beide spürten, wir können einander gerade echt nicht gut ab oder riechen. Mhm. Wir müssen mal so. Und die sind dann aber tatsächlich auch wieder zusammengekommen.
Ja.
Nach einem Jahr.
Okay.
Aber also das war ein Test für die. Die haben es selbst so gesagt. Können wir ohne einander? Da waren auch andere, sie hatten Sex mit anderen und so weiter. Mhm. Aber die haben gemerkt, nein, wir wollen einander, wir wollen zusammenbleiben und sind aber nicht wieder zusammengezogen, weil das hat ihnen gefallen. Die waren sehr unterschiedlich und die konnten eher ihre eigenen so Liebes, die besten Dinge, was weiß ich, ich habe ein Pferd oder ich fahre gerne Oldtimers oder so, da gab es mehr Zeit für, die waren quasi in getrennten Wohnungen, aber danach definitiv wieder zusammen.
Ah,
und
ja.
jetzt frage ich, was war es denn? War das eine Pause, dieses, wo die getrennt waren, einem Jahr oder was war es?
Ja, ne? Genau, ich wollte dich nämlich auch gerade fragen, gibt es einen Unterschied zwischen Beziehungspause und Trennung auf Zeit in Klammern oder ist das geht das alles in
ja das
in
ist
eine
ja glaube ich Wortklauberei also Trennung auf Zeit heißt ja wir kommen wieder zusammen also es ist eine Pause
ist es dann doch eher eine Pause ne
das eine hört sich nur schlimmer an oder
das stimmt es macht was anderes im Gefühl oder da ist das Wort Trennung doch schon irgendwie ein bisschen offensiver drin eine Pause ist halt eine Pause das ist noch keine Trennung wenn man da ganz ganz spitz
genau
find,
also das kann man die meisten tollen Fragen von euch nicht mit ja und nein und kurz in 4 Minuten beantworten
das stimmt.
Weil es, das wäre immer so schwarz-weiß oder ja, nein.
Ja.
Aber wie ihr hört, gibt es bei jeder Beziehung und jedem Thema Grautöne.
Ja.
Und da geht es um die beiden. Aber hier muss ich in jedem Fall betonen, dann ginge es darum, vorher zu überlegen, wer wünscht sich eigentlich die Pause? Und ist die andere Person gleicher Meinung?
Ja.
Oder ist es diese Nummer da, dann kann man es trotzdem machen.
Ja.
Aber ihr kommt nicht drum rum, dann es gut und ruhig und ordentlich zu besprechen. Und da, das hatte ich ja auch öfter in der Praxis, empfiehlt sich eine Stunde zu buchen bei einer Sexologin oder einem Sexualtherapeuten Paar/Paar-Beratung, weil man muss nicht immer nur hingehen, wenn man, das denken ja viele Leute, oh, jetzt haben wir ein so großes Problem, da brauchen wir Hilfe von außen, sondern man kann sich auch beraten lassen, wie gehen wir mit einer zukünftigen Situation um, die wahrscheinlich passieren wird.
Die man vielleicht so auch gar nicht so im Vorfeld sich so begreifen kann, ne? Oder so gar nicht vorausdenken kann und dann kommt doch vielleicht so ein bisschen Input von außen und habt ihr da euch vielleicht schon mal Gedanken drüber gemacht?
So ist es.
Also, was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Punkte, über die man vor so einer Beziehungspause sich Gedanken machen sollte?
Ja, in jedem Fall dieses, warum brauchen wir die gerade? Okay. Warum wollen wir sie? Was ist die Motivation? Und ist sie jetzt ehrlich? Kann ich dran vertrauen? Also wir machen wirklich nur eine Pause. Wir kommen in einem Monat wieder zusammen.
Mhm. Okay.
Da kann ja passieren, das kennt ihr vielleicht auch, wenn man sich auch lange nicht gesehen hat, da ist es sexuell wieder interessant. Mhm. Es ist wie ein neues Meeting, auch je nachdem, wie man dieses wieder zusammentreffen macht. Aber ihr kennt es vielleicht auch, dann gibt es Sex, alles ist spannend, das ist doch fast neu, wir sind wieder zusammen, aber schon am nächsten Morgen kommen die alten Muster durch.
Ja.
Also will ich wirklich gerne mit dem Paar besprechen, was ist der Grund? Ist es eine Atempause und dann machen wir weiter? Dann erwarte auch bitte wieder den Scheiß, wenn ihr zusammenkommt, an dem ihr dann weiterarbeitet.
Ja, ja, der verflüchtigt also sich nicht Motivation, einfach so, ne? Ja, ja.
Nee, Motivation und dann dieses, was ist dann erlaubt, was geht nicht. Geht, die meisten machen sich nicht Sorgen über die Emotionen dann mit anderen, sondern über Sex.
Ja, das glaube ich.
Also direkt mit Penetration und so weiter. Da können die Leute sagen, ach, du kannst rumknutschen, aber bitte keine Penetration oder aber was ist denn die Motivation? Ja. Wenn ich eine Atempause brauche, also damals, als ich das so gefühlt habe, da hatte ich gar keine Lust auf andere. Ich war unglücklich, weil meine Beziehung am Brechen war.
Ja.
Also, wie heißt das nochmal? Liebeskrank? Nein, wie heißt das, wenn man ich habe gerade ein totales Blackout mit dem Wort.
Gib mir nochmal ein paar Stichworte.
Liebessorgen.
Also, genau. Liebeskummer.
Liebeskummer!
Ja, danke. Okay, so, da ist es.
Liebeskummer, obwohl ich noch mit dem war.
Ja.
Da hatte ich gar kein Interesse an Sex mit anderen. Aber das zu besprechen, macht dann vielleicht so ein bei der Person, die sagt, also das finde ich nicht gut. Und viele antworten ja wie auf der Pistole geschossen. Auch wenn ich in der Praxis so etwas vorschlage, selten aber passiert. Das ist ja wie eine Trennung auf Raten.
Ja, 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 das, den also, Begriff kenne ich auch.
Das, das sagten wir ja vorhin. Ja. Also das, dann kann man das so besprechen, dass man weiß, also, ich kann ganz gut Vertrauen haben, ich verstehe jetzt die Gründe.
Mhm.
Und in so einem Gespräch würde man wohl möglich auch merken, wenn es tatsächlich nicht die Wahrheit ist und tatsächlich eine gewollte Trennung auf Raten.
Ja. Ja.
Das würde eher rauskommen in so einem Gespräch.
Ja.
Aber das sind so die wichtigsten Sachen. Also mal, und auch, aber das ist auch so eine schwierige Sache, dürfen wir gar keinen Kontakt haben oder darf man mal eine WhatsApp schicken oder einen Anruf pro Woche oder und mal kurz fragen, wie geht's dir eigentlich? Aber das ist das denn zusammen oder ist das wieder psychologische, emotionale Versorgung?
Ja,
und, oder was ist das? Weil, und nimmt es überhand? Plötzlich schreibe ich wieder WhatsApps oder und bin quasi am Flirten. Dann denkt man, das ist doch toll. Nee, nicht, wenn man vereinbart.
Ja.
Hat, dass wir jetzt eine Pause machen, wo wir was spüren wollen.
Ja.
Ich betone, dann flirtest du und das ist super geil, dann habt ihr Sex und dann seid ihr zurück mit den alten Problemen. Kann man auch machen. Aber wozu war die Pause denn gut?
Ja, eine gewisse Stringenz ist da schon, würdest du sagen, geboten, ne?
Und so ist es.
Die Auszeit dann auch wirklich zu nutzen, um sich zwei, drei Gedanken zu machen und sich nicht irgendwie in Ablenkung zu flüchten, oder?
Nein, eben, du sagst das Wort. Du sagst es. Nein, gar nicht. Du sagst es. Die Menschen lenken, tendieren zu Ablenkung.
Ja.
Und wenn du ablenkst, spürst du nicht nach. Und dafür sollte sie sein, die Beziehungspause. Ja. Nachspüren, fehlst du mir, fehl ich dir, das höre ich ja später, oder merke ich einfach, puh, ich habe endlich frei und ich brauche die Person wirklich gar nicht mehr.
Ja.
Also das merkt man ja, ich habe gar keine, oh nee, wenn ich mich treffen müsste nächsten Freitag, will ich nicht. Also dann muss man wirklich die Pause gut nutzen und merken, es zu Ende.
Ja, oder was du vorhin gesagt hast, das fand ich irgendwie auch interessant. Dieses Paar, was dann festgestellt hat, ja, wir können eigentlich gut miteinander, nur nicht zu viel Nähe. Also indem wir zusammen leben, sondern jeder braucht auch ein gewisses Maß oder mehr Freiraum als vielleicht anfangs gedacht oder als es einem vielleicht auch die Gesellschaft vorgibt, weil es müssen ja auch nicht alle zusammen leben, die ein Paar sind. Dann ist das doch auch eine tolle Erkenntnis. Ja.
Also selbst wenn das am Ende nach 5 Jahren eine Trennung auf Raten war, aber so nicht beabsichtigt von jemand. Wir machen das und dann ziehe ich mich immer mehr raus, sondern es ergab sich so.
Ja.
Plötzlich merkte ich, du, weißt du was, wir sehen uns immer am Wochenende, aber ich würde eigentlich gerne Wochenende uns nicht sehen.
Ja.
Und dann läuft es so langsam aus, aber dann war das auch eine angenehmere Trennung. Und tatsächlich hoffentlich dann von beiden. Weil meist beginnt ja so eine Tauzieherei, dass eine Person es denn doch will.
Ja.
Also sobald die eine sagt, Am Wochenende lieber nicht, dann will die andere plötzlich. Und dann läuft die Nummer.
Ja.
Ich will jetzt dieses, ich will jetzt, weil ich nicht gewollt bin.
Ja, da ist der Jagdinstinkt geweckt. Den Trigger
haben ja viele.
Ja, ja,
und
ja.
Das richtig, Instinkt und Gefahr und neu wieder. Und das kann grausig nach hinten losgehen. Dann ist eine Person weg und die andere nur am Hinterherrennen und leiden. Und dann ist keine tolle Trennung.
Nee.
Aber ich habe es öfter gehört, tatsächlich in einem Paar am gleichen Wohnort.
Ja.
Die kommen und erzählen, wir haben uns über 5 oder 7 Jahre jetzt getrennt.
Ja. Ja.
Ohne das wirklich so, ja, gemerkt, aber macht auch nichts und das ist auch besser so. Und dann merken die, wir sind jetzt nur Freunde.
Ja, na, dann war das aber, es gab jetzt so irgendwann eine Zeit, weil ich glaube, das war als bei dieser Promi-Trennung von Gwyneth Paltrow und Chris Martin irgendwie dieses, ich glaube, das war das so bewusstes Entpartnern, also dass das so ein Prozess ist, in dem man sich so nach und nach voneinander irgendwie entfernt, statt so, sage ich mal jetzt, so eine Kurzschlussreaktion, ne? Wir machen jetzt einfach so, das war's. So, vielleicht ist das ganz gesund, wer weiß.
Ich führe das zurück, wieder zu der Frage, ist es wichtig zu wissen, was ist die Motivation für beide?
Da schließt sich der Kreis.
Weil wenn die eine das möchte und die andere, die andere, das geht nur nach hinten los. Mit Weinen und Traurigkeit, verlassen, gefühlt, sich fühlen und. Also, aber da ist Gefahr drin. Ja. Es ist Gefahr drin.
Auch immer ein bisschen, ne?
Manchmal wirklich für sehr genau richtig halte.
Ja.
Meist ist es aber, weil eine Person sich dann im Klaren wird, es war richtig, ich spüre das jetzt, die Trennung, die ich irgendwie schon ahnte.
Ja.
Und dann ist es nur für die Person, wird die Pause richtig und für die andere Person wird die Trennung auf Raten.
Ja, ja, ja. Ja, irgendwie ist es dann doch wichtig, dass man, das höre ich so raus, zwar eine Distanz hat, aber auch trotzdem zwischendurch gut im Gespräch ist, ne? Und sich Updates gibt, so vielleicht. So,
ja,
damit es
ja, je nachdem, wie lang die Pause ist. Ja, ne? Weil wenn das nur, wir machen 2 Wochen Pause, da ist der Update das, was ich meinte. Was ist es denn, wenn ich jede Woche 3-mal anrufe?
Ja, ja, genau.
Nee. Also, aber du hast eigentlich das Zauberwort gesagt. Du hast es gesagt. Es ist Zeit zum Nachspüren, zum Reinspüren. Und dafür sollte man die Pause dann auch nutzen.
Nicht
und
nicht
zum sich ausleben, sondern zum sich selbst spüren.
Ja. Ja, spannend. Muss man aushalten können. Aber ich würde sagen, damit ist diese erste Frage, würde ich sagen, ganz gut erstmal hoffentlich bis dahin besprochen. Dann hüpfen wir weiter zur zweiten. Und ich vielleicht passt das ganz gut, wenn wir mit dem Thema Eifersucht weitermachen, oder? Was meinst du jetzt an dieser Stelle?
Ja,
weil ich glaube, das schwingt bei unserer ersten Frage auch so ein bisschen hier und da vielleicht immer mit.
Ja.
Da gibt es eine Frage, wie damit umgehen, wenn der Partner, es ist eine Frau in diesem Fall, die fragt, extrem eifersüchtig ist, bis hin zu, ich will das jetzt nicht zu sehr ausformulieren, weil dann, ich glaube, mit Eifersucht können erstmal alle was anfangen, wenn ich da jetzt zu sehr ins Detail gehe, aber
hier geht's weiter, ne?
Um kontrollierend.
Ja,
so, aber da wird das auch Ding mal ins Handy geschaut und so, und
ein bisschen
nachgeguckt, ne, rumgeschnüffelt. So, was meinst du dazu an,
Marianne? Ja, das ist viel zu häufig, also viel häufiger, als man denkt. Und es ist ganz klar. Es ist Eifersucht, egal ob du es jetzt ausformulierst oder nichts, ist Kontrolle. Kontrollieren wollen.
Ja.
Weil du spürst, die andere Person gehört mir nicht. Also die entschwindet mir.
Mhm.
Die geht ins Kino mit einer Freundin oder sie trifft sich mit jemandem. Dazu kommt immer dieses noch weiter gedankliche Schleifenfahren.
Ja.
Dann ist es ganz schnell, die andere Person ist untreu.
Kopfkino.
Also es ist richtig.
Ja.
Es ist ich bin nicht mehr gemocht, alleinig, symbiotisch, 100% gemocht. Es gibt Leute, sobald irgendwas Kleines fehlt, rutschen die rein in, dann bin, also nicht bewusst, kognitiv, dann bin ich es nicht wert, sondern unbewusst, weil damit hat es nämlich zu tun, mit dem Selbstwert.
Ich wollte gerade sagen, das klingt nach einer
so
typischen Selbstwertgeschichte, oder?
Ja, ganz, ganz klar. Und man versucht dann zu klammern, zu kontrollieren, zu beweisen, die andere Person reinzuholen.
Ja.
Und das gelingt meist dann nicht, weil das wird so unerträglich für die andere Person. Deswegen fragt diese Frau ja auch weil sie nämlich gar nichts tun kann.
Ja.
Und das Einzige, was so jemand tun kann, ich war selber in der Situation einmal, ich bin nicht die Eifersüchtige gewesen, da kamen Sachen rein, die man am Ende gar nicht glauben konnte. Absurde ja. Gedanken. So ging das bei der anderen Person, die auch mit Alkohol dann plötzlich ein bisschen übertrieben hat.
Ja.
So, dass alles Mögliche rutschte. Ja. Und ich konnte nichts machen. Mein erster Impuls war, mich zu erklären.
Ja.
Nein, das ist nicht. Ich war da und ja, das sagt dir, erzähl mal, du wolltest gerade was sagen.
Ich spreche ja hier eigentlich ungern von mir, aber ich kann mich da auch gerade sehr gut reinfühlen, weil ich auch mal in so einer Situation war und ich war nicht die eifersüchtige Person. Ich finde, das ist Gott sei Dank lange her, aber ich kann mich gut erinnern, das hat teilweise, und jetzt, wenn du das auch so wieder erzählst, spüre ich das auch so manipulative Züge ein bisschen. Richtig. Ne?
Oder? Ja, das wird es ja, weil die andere Person ist zutiefst unglücklich und will dich ertappen bei etwas, dass du dich für andere interessiert, interessierst. Und jetzt kommt, welche andere? Bei mir waren es, also ich habe zweimal gehabt und jetzt, das Ding ist, es hat ja, wir haben diese Podcast gemacht mit der Bindung und in Mai, es sind zwei mit diesem, in wen verliebst du dich und so weiter, gute Box, da habe ich ja diese Männer irgendwie angezogen und auch war ich in solchen Beziehungen, wo Männer das mit mir machen konnten. Ja, also ich war unsicher. Und das Erste deswegen, wenn man tut, ist ja, ich erkläre meine Gründe, nein, da ist nichts und ich mag dies oder ich mag jenes und es fruchtet alles nicht. Die eifersüchtige Person, du kannst eben nicht einen Selbstwert von jemandem mit einer Erklärung heilen.
Ja.
Das geht langsam, es geht um Reife, um Differenzierung. Wenn ich jetzt gucke, ich könnte nie im Leben mit jemandem zusammen sein heute, wie die erste Beziehung, wo ich das erlebte, da war ich 22.
Ja. Ja.
Und jetzt, warum ich das betone, wen ziehe ich an? Mhm. Das heißt, ich habe so einzelne eigene Anteile, die so etwas tolerieren. Weil wenn ich heute wieder gucke, das habe ich doch sehr früh gewusst damals.
Ja.
Dass diese Person, das war super deutlich, was musst du dahin auf diese Party von der Bank? Können da Leute mitkommen und so weiter? Wenn ich sowas heute höre, dann gehen mal alle Alarmglocken bei mir an. Ja. Moment mal, wir müssen hier kurz was staten. Wir sind zusammen, wir sind ein Paar. Ich möchte dir vertrauen können. Heißt es dir oder dich?
Dir.
Dir. Mhm. Dir vertrauen können, ich und du mir.
Ja.
Aber Kontrolle geht bei mir, also das kannst du knicken. Ich möchte nicht so eine Beziehung haben, wo im Grund und Boden alles nicht zu vertrauen ist, weil sonst bräuchtest du keine Kontrolle.
Ja.
Und ich wäre mit dieser Person heute nicht zusammen.
Nee.
Das ist ein anderes Reifeniveau, was ich habe. Heute. Das würde mir nicht wieder passieren. Und das zweite Mal, das war dann fast 10 Jahre später.
Mhm.
Da war es ein bisschen versteckter, aber das Gleiche. Und das deswegen das Einzige, es tut mir leid, ich behaupte quasi gerade durch die Blume, nicht meine Absicht, aber da hängt was zusammen, dass diese Frau, die fragt, eigene Anteile hat, die es irgendwie begünstigt.
Ja.
Ja. Und jetzt komme ich deswegen auch mit der Antwort, was man tun müsste. Wenn ich heute die beiden Männer kennenlernen würde, würde es nichts werden. Weil ich würde beim ersten Mal, wo sowas aufkommt, würde ich sagen, Moment mal, back off.
Ja.
Und dann würden die sich erschrecken. Ich wäre so viel so unsicher. Und wenn ich das dann nochmal sehe, 2-3 Mal oder so, das habe ich tatsächlich einmal gemacht, habe ich gesagt, ich habe direkt die Person angerufen und habe gesagt, das ist zu viel, es ist zu symbiotisch, du greifst in mich rein, das möchte ich nicht.
Ja.
Und der Mann hat dann auch gesagt, das war ein ganz dritter, der hat gesagt, ich kann dir nur zustimmen, daran sind meine Beziehungen immer zerbrochen. Immerhin. Glück für dich, dass du es jetzt schon merkst. Ja.
Ja.
So, ich will damit sagen, was kann man tun? Man muss eine so klare Grenze aufsetzen und sagen, stop it.
Ja.
Nicht mit mir und keine Erklärung abgeben. Also das ist Schock und die andere Person wird dann noch unsicher. Also da gibt es nur vorprogrammierte Probleme jetzt, da rauszukommen.
Ja.
Es sei denn, die Person, du kannst es schaffen, liebe Schreiberin, dich damit abzufinden und sagen, nein, die Liebe ist so groß und ich will noch nicht in Trouble damit oder so. Ich lebe damit. Ja. Aber ich weiß, wie es ist, damit zu leben. Das ist kaum erträglich. Und du wirst irgendwann nur zu Hause sitzen und nichts machen können, ja, ohne dass dieser Mann genau neben dir steht.
Oder dich permanent erklären, hinterfragen. Ne? Das kann ja auch dann...
Ja, das Resultat ist, du machst nichts mehr. Nee. Du beginnst weniger auszugehen, weil du kannst dich nicht erklären. Du hast das gleiche Problem in Grün. Ja. Egal, wie viel du erklärst. Das wollte ich damit sagen.
Ja, okay.
Also, was machst du? Irgendwann erklärst du gar nichts, weil du nämlich gar keine Gründe gibst zu erklären. Und dann bist du schon mal weg.
Weil es so ermüdend ist, ne? Ist ja fast wie im Gefängnis.
Nein, du hast keinen Erfolg davon. Ja, du kannst nicht. Es ist egal, wie du das erklärst. Das schlechte Selbstwert der anderen Person, also die fehlende Sicherheit, ich bin wer, ich bin wichtig, wenn die andere Person mich liebt, wird sie schon noch mich wollen und bleiben. Ja. Und wenn nicht, da kann ich ja immer nur sagen, das wissen alle, die reif genug sind, du hast es eh nicht im Griff.
Ja, das stimmt.
Also du weißt nicht, was die andere Person
macht. Und das hast du jetzt auch angedeutet, würdest du mir recht geben, das sind meistens Tendenzen, die sich in so einer sich anbahnenden Beziehung auch schon relativ früh zeigen, oder? Das ist
ganz
nichts,
klar,
was so
wenn
plötzlich
jemand
nach Monaten wie Kai aus der Kiste
verliebt sein, Caro, das wissen wir, das ist wie Droge. Da merkst du einiges nicht. Aber die Jytte Wickelsö mit diesem Buch da, ist es nie zufällig, in wen du dich verliebst.
Ja.
Sie sagte ja, naja, wenn man nachdenkt und zurückdenkt, haben die meisten es doch schon gemerkt. Ja. Aber das Verliebtsein kam dann rein und sagte, ach, mach nichts, das wird sich legen oder das. Mh.
Ja.
Aber die meisten haben es gemerkt.
Und vielleicht manchen schmeichelt es ja auch in einem gewissen Maß erstmal so ein bisschen.
Richtig.
Ne? Dann entsteht so ein Gefühl von, ach, ich bin
dem
oder der wirklich wichtig und
richtig,
da Eifersucht ist. Also ich weiß nämlich, hatte mein Partner dem, weil ich tendiere so gar nicht zur Eifersucht oder sehr wenig.
Nee.
Und den hat das immer gestört, dass ich nicht eifersüchtig war, weil das irgendwie nicht, dann ist da auch, also da, das war so gleichgesetzt mit, dann
Toll.
Ist da auch nicht genug Liebe. Wenn da
das finde ich super, was du sagst jetzt. Weil jetzt kann ich nämlich mit dem Gegenteil reinkommen und sagen, richtig, das finde ich ganz, ganz super. So eine kleine Prise Eifersucht, was heißt das? Ja, das heißt nur, du bist mir wichtig.
Ja.
Ich mache jetzt ein Beispiel. Wenn meiner jetzt sagen würde, ich habe so eine ganz tolle Frau kennengelernt und die inspiriert mich so geistig, spirituell irgendwie in einem ganz anderen Bereich, als wo ich bin spirituell, aber mein Freund ist Schamane, er hat Dinge, die könnte er viel, viel besser mit anderen besprechen.
Ja, okay.
Wenn er nach Hause kommen würde und sagt, oh, das war so toll, also unglaublich und so weiter. Ich versuche jetzt, ich muss das Beispiel immer extremer machen, weil ich immer noch nicht eifersüchtig bin in meinen Gedanken. Aber ich merke schon, Moment, also jetzt könnte er doch vielleicht einfach auch zu Hause bleiben. Das gefällt mir doch nicht, dass er sie einmal pro Woche trifft und immer so glücklich nach Hause. Aber ich würde es nicht stoppen wollen.
Ja.
Ich würde ihm sagen, ich merke, so toll soll sie auch nicht werden. Dann verfolge ich dich nächstes Mal und sage ich, pass auf, it's my man. Aber das mache ich nur einmal oder ich tue es gar nicht und sage es ihm nur.
Ja, ja.
Dass er spürt, du bist mir wichtig und mir liegt was an der Beziehung. Mhm. Ich würde vielleicht dann jetzt reinwerfen, Mini-Eifersucht gegenüber von krankhaft Eifersucht.
Ja.
Dann versteht ihr den Unterschied.
Absolut.
Und krankhaft heißt, es schadet mich selber und meiner Beziehung.
Ja. Das hat ja was
Oder?
Lähmendes, so wie du es beschrieben hast, wenn ich dann gar nicht mehr traue, mich irgendwo hinzugehen, aus Angst, mich jedes Mal erklären zu müssen. Das ist ja geradezu lähmend. Also
und ich habe jetzt fällt mir noch ein Beispiel ein, wo ich zu Hause saß und fast eifersüchtig wurde. Das ist so von so auch 15 Jahre her oder so. Und wo das echt, ich habe mich da so reingesteigert. Da war ich in einer sehr fragilen Phase. Also es war ein Mensch, der auch sehr überschwärmend symbiotisch war am Anfang, was mir gefallen hat, wie du gerade gesagt hast.
Ja.
So, und dann begannen wir uns so ein bisschen zu kappeln und es ging Richtung, oh, ist das doch eine Trennung oder so, es wird jetzt echt schwierig. Mhm. Und da ist er dann die halbe Nacht weggeblieben.
Oh.
Und ich wusste auch mit wem.
Ah.
Und da habe ich gemerkt, am Anfang war es so, und dann so um 1 Uhr nachts oder so, da habe ich so gemerkt, so jetzt steigere ich mich da rein, weil, so, das war sowas von unangenehm, er ging auf nichts ran und so weiter. Das Ding ist aber, Caro, ich hatte ja auch recht.
Ja.
Und das ist jetzt eine feine Grenze,
so
rauszufinden. Und ich habe mich ein bisschen eingesteigert. Heute würde ich versuchen, mich nicht reinzusteigern.
Ja.
und ihn dann aber ansprechen in Ruhe zu einem anderen Zeitpunkt. Mhm. Mhm. Weil ich habe später festgestellt bei diesem Menschen, dass er seine Beziehung immer so beendet, dass er neue schon beginnt.
Ja. Ja.
Und während das alte, er trennt sich nicht. Es gibt sogar zwei Partnerinnen, die von denen hat er sich nie getrennt.
Ja.
Und hat war längst schon mit mir zusammen.
Oh je.
Also weißt du, mein Unterbewusstsein hat vielleicht mehr mitbekommen,
ja,
als mir bewusst klar war.
Ja.
Das, aber trotzdem geht es dann immer um das Gleiche. Wenn ich sowas merke, müsste hoffentlich mein Selbstwert so hoch sein, dass ich sagen kann, ich kann eh nichts machen.
Mhm.
Ich spreche morgen mit ihm. Man muss sich dann gut beruhigen und selbst trösten können in der Situation. Mhm. Das ist übrigens ja der zweite Aspekt der Balance von David Schnarch.
Genau.
Das könnte ich jetzt. Und ich würde nie sagen, nein, nie wieder flippe ich so aus.
Ja.
Könnte auch passieren. Aber ich bin reifer und kann es denn beruhigen und ich würde nie in ein Handy gucken.
Ja. Ja.
Briefgeheimnis, gar nicht.
Ja.
Ich würde versuchen, Gespräche zu führen heute und wenn die andere Person das nicht kann und nicht will oder es nur abtut, dann bin ich mir selbst wert, dass ich sage, so geht es nicht.
Ja.
Und dann kommt der vierte Aspekt der Balance, bei dem Dranbleiben, was wir schon sagten.
Ja. Ja.
Ich bleibe dran, sinnvolles Dranbleiben. Wenn das aber nicht mehr sinnvoll erscheint, weil ich nicht weiterkomme, dann muss ich tun, was getan werden muss. Und eventuell, und das richte ich auch an diese Schreiberin, kann es sein, dass du gehen musst.
Ja. Da so muss ich jetzt gerade noch mal an Nele Seert denken, mit der wir beim letzten Mal über das Thema Süchte, oder vorletztes Mal war es jetzt schon, gesprochen haben. Und die hat gesagt, man darf diese Option Trennung immer mitdenken.
Richtig.
Das hat sich bei mir so irgendwie eingepflanzt.
Hast du so recht, den meine ich.
Ja.
Wenn du es nicht mitdenkst, dann heißt das, die andere Person weiß genau, sie hat dich noch, weil du trennst dich eh nicht.
Ja.
Und wann trennt man sich denn? Und jetzt komme ich rein mit dem guten Selbstwert.
Ja.
Man kommt rein, wenn man sich selbst nicht mehr antun möchte, was einem damit mit krankhafter Eifersucht von jemand anderem angetan wird. Mhm. Und das kann bedeuten, dann musst du gehen.
Ja.
Oder diese Person geht in eine Therapie und beginnt ihre Kindheit zu bewältigen und lernt und findet raus, warum ist die sagen oft, mein Selbstwert ist nicht klein.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Jetzt möchte ich bitte trennen von.
Ne? Hm.
Ja, richtig. Ja. Aber ich möchte jetzt deutlich trennen zwischen Selbstsicherheit und Selbstwert.
Ja.
Die Leute können unfassbar selbstsicher sein im Beruf und auch so.
Ja.
Aber das heißt nicht, dass du ein gefestigtes, solides, flexibles Selbstwert hast.
Da wollte ich nämlich mit dir noch mal ganz kurz hinschauen, bevor wir zur nächsten und letzten Frage dann auch für heute kommen.
Ja.
Dieses Thema Selbstwert, das poppt ja immer wieder auf bei allen möglichen Themen. Ist das was immer, also wenn man dann so krankhaft eifersüchtig ist und das auf einen schwachen Selbstwert oder ganz schlecht ausgebildeten Selbstwert zurückzuführen ist, ist das immer
Ich wage ein Ja.
Ein Jahr ist und ist das was immer in der Kindheit schon so seine Ursprünge hat?
Fast immer, also immer, weil das Ding ist, das sind alles so filigrane, feine Unterschiede. Wenn ich jetzt heute behaupte, ich habe ein gutes, stabiles Selbstwert, dann müsste das ja erst heute gebrochen werden, wenn es nicht meine Kindheit wäre, sondern ich bin einfach happy mein Leben lang und jetzt wird's gebrochen. Wie könnte sowas gebrochen werden?
Ja.
Mit einer toxischen Beziehung.
Nur
ich ziehe keine toxischen Männer mehr an, weil das zeigt sich schon in den ersten Tagen und dann breche ich.
Ja.
Ich will dann nicht.
Ja.
Also hat es doch was mit Erfahrung, Reife, Differenzierung. Ich kenne mich sehr gut. Das ist der erste Aspekt der Balance. Wer bin ich? Wo sind meine Schwächen?
Mhm.
Wo sind meine Stärken? Was lasse ich mit mir machen?
Ja.
Und jetzt weißt du noch, bei Nele habe ich doch ein Zitat gemacht.
Mhm.
Das war das mit den Dingen, ich habe es jetzt gerade nicht aufgerufen, aber dieses eine Grenze setzen, eine Meinung oder eine wirkliche klare Grenze setzen. Wenn ich die wirklich aus dem guten Selbstwert meine, dann ist es nicht Manipulation, sondern, also das ist quasi, also eine, du musst jetzt hinhören, weil sonst gehe ich.
Ja.
Das ist dieses, die Trennung, wie hast du es genannt, im Blick haben,
dass das mitdenken, einem auch immer mitdenken,
ja,
als mitdenken, Option mitdenken.
Ja. Mhm. Richtig, mitdenken. Weil dann heißt das, ich kann es so sagen, wenn ich merke, für meinen Selbstwert ist das jetzt zu viel. Ich beginne zu leiden, ich beginne das abzubauen, mein Wert, weil ich lasse zu viel jetzt mit mir machen, ja. Dinge, die ich gerne mache, mache ich nicht mehr. Weißt du, solche Sachen, dann beginne ich mich selber systematisch abzubauen. Und das sollte man nie tun.
Ja. Das ja, ist doch das für ist, diese Frage ein gutes Schlusswort, oder?
Was ja, dann sag ich, ich zitiere ja. Nele nochmal, ja. Jetzt habe ich sie gerade aufgerufen. Ja. Mhm. Richtig, weil der Unterschied zwischen emotionaler Erpressung,
ja.
weißt du?
Ja, ja, ja.
Eine eifersüchtige Person sagt vielleicht, wenn das nicht aufhört, du Mist, du liebst andere mehr als ich, wenn das nicht aufhört, dann gehe ich. Ja. Die geht nicht.
Nee.
Das ist emotionale Erpressung.
Ja.
Sie sagt, der Unterschied zwischen emotionaler Erpressung und der Ankündigung einer Konsequenz. Da gibt's nämlich einen.
Ja.
Weil wenn
ja.
ich aus ruhig, eines der Aspekte der Balance, ich kann mich gut beruhigen und in einem ruhigen Ton, also nicht überreagieren, nicht unterreagieren, ja. das ist der dritte Aspekt der ja. Balance, im ruhigen Ton der anderen Person sagen, ich kündige jetzt eine Konsequenz mhm. an.
Ja.
Weil bei der einen Sache, bei der emotionalen Erpressung, geht es um Macht.
Ja.
Und wie Nele sagt, bei der Ankündigung einer Konsequenz aus meinem sicheren Selbstwert heraus, dass ich sowas in meinem Leben nicht mehr möchte.
Ja.
Das ist eine natürliche Grenze,
okay.
die ich nur setzen kann, wenn mein Selbstwert so gut ist, dass ich sage, ich möchte mich so nicht behandeln
ja.
lassen.
Ja.
So, das möchte ich gerne so stehen lassen. Das heißt, dein Selbstwert muss sehr auch gut sein, um zu gehen
ja.
oder um eine Konsequenz zu setzen. Und das hatte ich damals nicht, wenn okay. ich das so andeuten darf. Man bleibt da drin,
ja.
weil man selber noch nicht so weit ist.
Ja.
Also, was leiten wir daraus, Caro? Wenn ich mit einer eifersüchtigen Person zusammen bin, dann arbeite ich an mir selber.
Ja.
An meinem Selbstwert, an dem, was mhm. ich wünsche. Ich stärke mich, dann kann ich nämlich gehen. Und wenn die andere dann mitkommt, ist es ja gut. Wenn
ja.
die nicht mitkommt und so bleibt, sondern wenn sie auch an sich
ja.
arbeitet,
ja.
dann kann es gut gehen.
Ja.
Aber ansonsten habe ich irgendwann die Stärke zu gehen, weil sich so behandeln lassen wie von einer krankhaft Eifersucht oder besonders Eifersüchtigen, sollte man nicht.
Ja, das ist das gute ja. Schlusswort.
Ja. So.
Damit können wir, würde ich sagen, gut leben, oder? Die letzte Frage, vielleicht ist die jetzt gar nicht mehr so groß, weil so ein bisschen schwang die bei diesem Eifersuchtsthema. Also da eigentlich war das fast eine Frage, aber da geht es nochmal um das Thema großer Altersunterschied. So, also es gibt immer mal wieder, und jetzt auch in diesem Fall von dieser Frau, das Thema ja. großer Altersunterschied.
Ja.
Da schwingt ja. vielleicht auch, weiß ich nicht, das weißt du besser, das Thema Eifersucht auch manchmal noch ein bisschen.
Ja,
bisschen mehr
dann mache ich eine freche.
Ja,
ich mache eine freche Antwort. Ich mache eine freche.
Ja.
Im besten Fall, im Wunschfall, hat die ältere Person etwas mehr Reife.
Oh.
Das ist leider nicht immer der Fall.
Ja.
Ich mache den umgekehrten Fall zuerst.
Ja.
Öfter haben ältere Personen nicht die Reife und können wunderbar mit 60 oder 70 mit 25-Jährigen zusammen sein oder mit einem 25-Jährigen.
Mhm.
Also das, ja, es passt.
Ja.
Irgendwas passt bei diesen Menschen, wo sie sagen, ich habe 30, 40 Jahre mehr oder 20 mehr Lebenserfahrung als du. Mir fehlt aber nichts mit dir.
Ja.
Entweder ist die jüngere Person extrem reif, das gibt's auch.
Ja. Ja.
Die jüngeren Leute heute sind sicher viel reifer in ihren Gehirnen
ja.
und haben mehr erlebt
mhm.
als wir
ja.
mit 20 und 25. Ja. Aber die kurze Antwort ist, in der Reife, in der Differenzierung, was wir heute die ganze Zeit auch besprochen mhm. haben, muss es einigermaßen passen. Und da kann es Eifersucht oder nicht sein.
Ja.
Ich kenne persönlich ein paar,
ja.
Wo es so ist. Und wenn ich spreche öfter mit dem Mann,
mhm. Also wer ist
und
da älter?
Der,
darf ich mal fragen, wie ist
er? Ist älter.
Er ist älter.
Er ist
wie
älter?
Viel?
22, 25 Jahre
okay.
oder so.
Mhm.
Und sie ist um die 40. Wenn er nicht so tiefenentspannt wäre,
ja.
Hätte ihn verrückt gemacht.
Ja.
Sie sortiert und findet sich gerade.
Okay.
Und er ist längst schon entspannt, relaxed
mhm.
und bleibt deswegen.
Ja.
Aber nicht, weil er unreif ist, sondern er sieht es mit Nonchalance.
Ja.
Und weiß, sie oh, findet sich
Wort.
Hoffentlich,
ja.
während ich noch da bin.
Ja. Okay.
Und das hat er auch einmal tatsächlich gesagt.
Ja.
Manchmal ist es an der Grenze, dann sagt er ihr das.
Ja.
Er tut nicht so, als ob er sagt, jetzt reicht es mir gewissermaßen.
Mhm.
Das ist diese gesunde Grenze.
Ja.
Das
ja.
ist keine Erpressung
ja.
bei ihm,
ja.
gar keine.
Ja.
Er sagt, da muss ich jetzt was tun, sonst muss ich dich gehen lassen, weil jetzt wird's mir zu blöd.
Ja. Okay.
Also das ist fast wie so ein wohlwollender Vater, aber das ist nicht ihre Beziehung. Aber das als Beispiel, da sieht man wieder, er hält was aus, mhm, weil da ist was, was ihn belebt in diesem jungen Ding, was da so rumschwirrt. Ja. Aber er setzt seine Grenze, wenn es too much wird und sie ist nur weg und gar nicht. Dann sagt er, ich bin gar nicht, dann brauche ich auch keine Beziehung mit dir. Ja. Wenn du so nach außen immer dich orientieren musst, dann sind wir nicht in Beziehung.
Ja.
Aber dann möchte ich es gerne aussprechen, ja, hat er ihr gesagt.
Ah, ja, okay.
Und das war dann so, ups, shit. Und dann hat sie frech gesagt, ich wollte ja frech sein, mal kurz in 5 Minuten einen kleinen Reifungsprozess vollzogen. Und das meine ich ernst.
Okay.
Veränderungen im Gehirn,
okay,
die gehen sehr schnell zum Teil.
Ja.
Und sie hat gesehen, da haben wir es wieder, wie er es meint.
Er meint es ernst.
Ruhig gesagt, ja, ausgesprochen, sie hat gesehen, shit.
Mhm.
Und schon hat sich was strukturiert bei ihr. Es, ja, ist immer noch eine wilde Nummer.
Ja.
Aber ich glaube, einige andere, die haben aus ganz anderen Gründen jüngere Partner und Partnerinnen.
Ja.
Wir haben ja diese Beispiele, wir können die ja nennen.
Ja.
Ältere Männer mit viel Geld und jüngeren Frauen.
Ja.
Ich möchte mich nicht einmischen,
ja,
die haben beide ihren Grund.
Ja, das stimmt. Und das ist ja so ein bisschen die Annahme, dass es oft der ältere Mann und die jüngere Frau ist. Aber es gibt ja auch genug andersrum, ne?
Ja.
Ältere Frauen mit,
ja,
jüngeren Männern. Macht das einen,
ja,
Unterschied? Würdest du sagen, gibt es da einen Unterschied? Also weil über all dem schwebt ja immer die Frage, und wir reden jetzt bei großem Altersunterschied, sagen wir mal,
ja,
von 20, 30 Jahren so, ne,
ja,
in diesem Bereich. Also ne, die Frage, die über allem schwebt, ist ja, wie kann das gut gehen? Weil es sind ja doch irgendwie,
ja,
unterschiedliche Entwicklungsphasen,
ja, unterschiedliche
Lebensphasen,
Welten,
unterschiedliche
meist,
Welten oft,
ja,
tatsächlich bei dem Altersabstand. Ist es da was anderes, wenn die Frau 20 Jahre, 30 Jahre?
Nö, jetzt bin ich auch wieder frech.
Ja, oh.
Also alle wollen doch wissen, wie ist es mit dem Sex? Da kann ich nur sagen, ältere Frau, jüngerer Mann ist eine um weitem bessere Kombi,
ah,
als jüngere Frau mit altem Mann.
Weil, das musst du jetzt natürlich, ich habe natürlich einen Verdacht, aber sprich ruhig mal aus.
Meine Güte. Naja, weil dann hilft das Viagra manchmal auch nicht mehr.
Ja.
Die Jüngere kann ganz schön anregend sein, aber es braucht ja immer noch eine Erektion.
Ja.
Und bei der älteren Frau, ob sie nun feucht, das kann man auf so vielen Arten machen, aber,
ja,
der junge Mann hält durch,
ja,
und kann ihr das bieten, was sie wirklich möchte.
Ja.
Das, ich werde jetzt geköpft für diese Aussage. Aber wenn
frech
man schon
an, Marlene,
sagt,
frech.
Ich
ja,
denke immer an den Sex,
ja,
dann.
Ja.
Ich denke auch, habe ich Lust, Sex zu haben mit einem 25-Jährigen? Nein.
Okay.
Aber es könnte sein, wenn ich es könnte, dann wüsste ich, da ist ein Stehvermögen, da ist aber auch vielleicht eine weniger erfahrene Sexualität,
mhm,
eine Naivität. Aber ich frage mich wirklich oft, wie die das schaffen, diese Männer um die 70 mit einer 25-jährigen Frau das
zu bedienen,
zu halten,
mhm,
was sie eigentlich versprechen mit ihren verschiedenen goldenen Karten.
Ja.
Und jetzt könnt ihr mich köpfen. Ich habe ja gesagt, ich werde frech und übertreibe, jetzt sage ich in der letzten Antwort. Oder ich könnte fragen, was meint ihr dazu?
Ja.
Weil jetzt könnt ihr euch dann ja auch wehren und sagen, so ist es bei uns nicht.
Okay.
Und man kann auch nicht alle immer treffen in einer Antwort.
Ja.
Aber in jedem Fall sind sexuelle Ungleichheiten eher vorprogrammiert beim alten Mann mit einer jüngeren Frau als meiner älteren Frau mit einem jüngeren Mann.
Ja.
Weil sie kann eigentlich immer.
Ja. Wir sind ja auch nach wie vor der Sex-Podcast, auch wenn wir unseren Untertitel,
ja, genau,
geändert haben, ne, ist uns dieses Thema,
ja,
ja, alles andere als fremd. Deswegen ist es gut, dass du es nochmal,
nee,
nochmal,
genau,
reingebracht hast. Also würdest du sagen, solche Beziehungen, die sind nicht per se zum Scheitern verurteilt, ist jetzt vielleicht ein bisschen...
Nee, sind die nicht.
Die sind nicht zum Scheitern verurteilt.
Weil ich sehe es ja in der Praxis, was sucht jemand?
Ja.
Und das ist so individuell,
ja,
wie nur was.
Ja.
Eine Frau mit der und der Konstellation, also ich kenne auch noch eine,
ja,
tolle Freundin von mir, sie steht einfach nur auf Männer. Und das ist bei dieser Jungen, die,
ja,
ich auch meinte,
ja,
in dem Paar,
ja,
immer der Fall, sie konnten sich noch nie in einem Gleichaltrigen verlieben.
Okay.
Ihre sexuelle Erregung und ihre in wen verliebe ich mich, gingen bei beiden nur in älteren Männern.
Okay.
Die jüngere, die ich meinte, die erste, die ich besprochen habe, sie hatte sogar mal versucht.
Mhm.
Aber das war so wie, oh, jetzt bin ich verliebt und ich will verliebt sein. Und es ging nicht. Also frage ich ihr als Sexologin und Therapeutin, wenn so jemand in der Praxis sitzt, was ist es, was dich triggert im positiven,
ja,
Sinne?
Ja.
Was ist es, was...
Ja.
Er hat,
ja,
was ist es, was dich geil macht oder verliebt macht,
ja,
oder dich geliebt,
mhm,
fühlt,
mhm,
macht. Und deswegen, das passt immer. Ich zitiere jetzt Jytte Wickelsö: Es ist nie zufällig, in wen du dich verliebst. Absolut. Und man verliebt sich in die Person, die man braucht. Und diese Beziehungen klappen dann, bis irgendwelche Probleme kommen. Mhm. Und man dann entscheiden, wir arbeiten damit oder nicht. Ja.
Und was ist mit diesen, also ich glaube schon, dass sich solche Paare schon auch so mit Vorurteilen konfrontiert sehen, sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig, oder sich häufiger mal rechtfertigen müssen, weil dann kommen diese Sprüche wie, oh, heute mit deinem Vater unterwegs oder mit deiner Mutter unterwegs oder so. Ich sprich es jetzt einfach mal so aus. Und dann ist ja, schwebt ja über allem immer so ein bisschen diese Annahme, oh, da gibt's irgendwie so einen verkappten Vater- oder Mutterkomplex,
sagt man Ödipus-Komplex. Aber warum muss die verkappt sein? Ich frage einfach völlig wertfrei. Ja. Was ist es, was dich interessiert? Mhm. Und dann kann ich vermuten, du stehst dann auf irgendwas ist mit deinem Vater, und meist ist auch was mit dem Vater, aber das ist ja nicht meine, ich soll da, brauche ja nichts werten oder so. Ich versuche nur den Menschen zu verstehen, der da sitzt. Ja. Was ist es, diese Person, was ist es, was sie anzieht?
Ja.
Aber da ist vielleicht oft was mit der Kindheit und mit dem Vater und, also wenn es gut geht und beide, die, besonders dieses mit der jungen Frau, sehr, also mit das erste Paar, was ich erwähnt habe, worüber ich länger gesprochen habe, die haben da auch von erzählt, dass das immer missverstanden wird, dann wollen die immer Leute wissen, habt ihr noch Sex oder weißt du, die Leute meinen so viel drüber. Da gehen die gut mit rum. Das andere, was ich immer höre, ist, dass die ältere Person, ob Frau oder Mann, dass sie immer sagt, wieso, also obwohl es gerade toll läuft und eine wahnsinnige Bewunderung von der jüngeren Person nach oben geht, alterstechnisch, diese immer sagen, was will diese tolle junge Frau? Ja. Mit dem alten Sack, der ich bin. Und auch bei den Frauen. Oh Gott, der ist so glatt. Und Madonna hatte immer jüngere. Ja, fällt zu einem so mir ein aus den Medien. Und das ist so ein, oh, dann fühle ich mich ja noch älter. Ja, ja. Aber ich bleibe dabei. Die Leute haben ihre Gründe, warum so etwas erwünscht ist, so etwas gut geht. Ja. Warum das besser ist als was anderes. Das ist die eigene Konstellation, mein, ich sag jetzt nicht Selbstwert, meine ich gar nicht, meine Lebenserfahrung, meine Synapsen und die triggern das und das brauche ich gerade.
Ja.
Aber es ist problematisch, das ist klar, weil alles Mögliche dann anders ist. Da fehlen Lebenserfahrungen oder da fehlt der Sex ist anders. Also in jedem Fall, es ist anders.
Aber ob es ein Problem ist. Erfahrungshorizonte letztendlich. Richtig. Ne? Einfach bedingt durch die Lebensdauer. Ob es ein Problem ist?
Weiß ich nicht. Ja. Wisst ihr was, damit können wir ja dann beenden. Ich nenne keine Namen, aber die beiden, über die ich gesprochen habe, ich musste so lachen, weil ich habe ja schon angedeutet, ich rede mit ihnen.
Ja, ja.
Gerade viel mehr. Mhm. Und die haben mal in der Küche gestanden, als sie endlich zusammengezogen sind und er seinen Haushalt aufgelöst hat, da an einem anderen Ort, wo der seit 40 Jahren wohnte, glaube ich, etwa. Sie kannte die Hälfte seiner Küchengeräte nicht.
Oh.
Die hat sie noch nie gesehen. Und dann fiel mir ein, er hat dann Beispiele gegeben, was war das? Ein Eierschneider oder so. Kennt ihr den auch mit diesen Fäden drin? Dann schneidet man das Eis durch. Und dann gab es so 3-4 andere Beispiele. Sie hatte keine Ahnung, was das ist.
Weil das schon so das alt, war, alt so witzig. War sozusagen und gar nicht mehr.
Ich wusste, was es ist.
Krass.
Alles. Ja. Und man hatte früher die kniffligsten Haushaltsgeräte. Für Molinette, den kleinen Pups so an sich.
Solche lustigen Geschichten, naja.
Wahnsinn. Ja. Aber das ist ja nur ein Beispiel. Die Welt war ein anderer, als dieser Mann groß geworden ist, als diese Frau groß geworden ist.
Ja, wenn man darüber so ein bisschen, ich wollte gerade sagen, wenn man darüber so ein bisschen schmunzeln kann, dann ist das ja völlig in Ordnung. Und ich glaube, es ist trotzdem auch hier wichtig, dass man immer gut im Gespräch ist, ne? Und dann so auf Augenhöhe bleiben kann, auch wenn man es altersmäßig dann und aufgrund des unterschiedlichen Erfahrungsschatzes oder Horizontes vielleicht erstmal so nicht ist.
Oh, jetzt hast du ein Wort gesagt, aber da sprechen wir nicht drüber, aber ich erwähne es. Aber das ist meine große Frage immer. Ja. Sind sie auf Augenhöhe?
Ja. Oh ja, oh, ich habe es so einfach beiläufig gedroppt.
Ich meinte niemanden Spezifisches.
Ja.
Aber das ist die Frage. Ja. Geht das oder geht es nicht?
Okay.
Und irgendeine Augenhöhe ist da, sonst wären die nicht zusammen.
Okay.
Irgendwas passt.
Ja.
Selbst wenn es keine Augenhöhe wäre, die ältere Person wäre viel weiter.
Ja.
Warum bleibt diese Person denn?
Ja.
Also ist doch Augenhöhe. Irgendwie passt da immer was und es soll so sein.
Ja. So kann man es stehen lassen, würde ich sagen, oder? Ein spannendes Thema. Auch kann man auch noch tiefer einsteigen, aber das machen wir heute nicht. Das sprengt hier den Rahmen.
Und bitte, Bitte köpf mich nicht, nur weil ich einmal frech war.
Nein, ich dich sowieso nicht.
Und ich das glaube, machen unsere nein, Hörerinnen man darf und Hörer nicht nicht sagen.
Was?
Man darf nicht nicht sagen, weil dann hören die ja nur Köpfen, bitte.
Nein.
Ich sag's jetzt andersrum. Bitte lass meinen Kopf dran.
Aber,
obwohl ich
aber
frech war.
Doch.
Und schönes
ich mag das ja, wenn du ein bisschen
Wochenende.
Frech bist. Schön auf jeden Fall hier nach der Sommerpause wieder mit dir zusammen zu sitzen.
Richtig.
Sehr erfrischend.
Ja.
Dann würde ich sagen, komme ich jetzt wie gewohnt. Es soll ja auch immer ein bisschen was Altes da sein. Mit meinem Sprüchlein. Also wenn ihr weitere Fragen habt, Themen, Wünsche und Anregungen, dann schreibt uns an achkomm@rnd.de oder über unseren Insta-Account achkommpodcast per Direktnachricht. Und damit, Ann-Marlene, hast du noch einen oder was? Du grinst so,
ja,
so dreckig.
Ja, ich habe noch einen. Deswegen bist du so braun, Caro.
Ja, ja.
Deswegen bist du so braun, weil es das eher der erste Podcast
ja, bin ich
der Sommerpause
braun,
ist.
Oh.
In Klammern, den wir vor der Sommerpause aufgenommen haben. Aber du hast es super gemacht, Caro, dass ich mich fast gefühlt habe, als ob wir tatsächlich
Mensch,
nach der Sommerpause
verraten.
Sind.
Ich habe mir
ja,
so viel Mühe.
Ich bin eine ehrliche Person.
Ja, ja,
die war toll, oder?
Ja, finde ich auch.
Ich war so beeindruckt, weil das hatten wir nicht vereinbart. Nein. Aber Caro hat durchgehend in diesem Podcast wirklich dafür gesorgt, dass wir alle denken, dass wir die Nacht der Sommerpause aufgenommen haben.
Schön, dass du jetzt meine
ganzen Bemühungen. Und sie ist gar nicht so braun. Wir haben die davor aufgenommen.
Ja, ja, das werde ich jetzt demnächst noch. Also, macht's ganz gut.
Hexen.
Ja, 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 du Entlarverin. Also, macht's ganz gut. Bis bald. Wir hören uns.
Ich bin eine Entlarverin. Tschüss.